Wir befinden uns in der Apostelgeschichte, Kapitel 12 nun, ab Vers 1 bis 25. Mal schauen, wie weit wir durchkommen. Es sind in diesem Kapitel mehrere verschiedene Themen angeschnitten. So bitte ich euch einfach, in eurem Kopf wirklich gut mitzugehen. Es ist jetzt nicht nur ein Thema sozusagen, was hier angesprochen wird, aber drei Hauptpunkte sind es auf jeden Fall. Einer der Apostel, der erste der Apostel, wird umgebracht, wird ermordet. Der Apostel Petrus darf noch weiterleben. Er wird aus dem Gefängnis befreit, kurz vor seiner Ermordung. Und dann erleben wir, wie Gott einen König richtet, den König Herodes Agrippa. Ich lasse den Text vorlesen. Schatz, wenn du den vorliest. Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 25. Wenn ihr den kurz hinschmeißen könntet, dann liest Manuela den vor. Mit Mikro natürlich und von vorne. Klar.
Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Abteilungen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Pascha-Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyros und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat.
Vielen Dank, Schatz. Ah, das ist gut. Irgendwie kommt ein bisschen Licht hierher. Super. Herodes, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Herodes ist ein Typ vom Antichristen. Es wird irgendwann tatsächlich in der Geschichte wird ein Mensch auftreten, der Antichrist ist. Das sagt uns die Heilige Schrift voraus. Aber Johannes, der Apostel Johannes, schreibt in seinem Brief, es gibt schon viele Antichristen auf dem Weg dorthin. Und dieser Herodes, der ist so ein Typ. Ja? Er verfolgt die Gemeinde Jesu. Dieser Herodes Agrippa, der Erste, nur zur Orientierung, das ist ein Enkelsohn von Herodes, dem sogenannten Großen. Ja? Also groß war der nicht in Gottes Augen, aber in der Geschichtsschreibung sagt man ja, das ist der Herodes der Große, ja? Weil er war halt sehr, hat von der Bautätigkeit her, hat er den Tempel bombastisch ausbauen lassen zum Beispiel. Ja, und noch viele andere Gebäude in Israel. Er muss es ja nicht selber machen und er muss es auch nicht selber bezahlen. Ja. Aber die Herrscher lassen sich dann selber die Großen nennen. Ja. Ja. Aber wie er mit der Gemeinde umgesprungen ist, beziehungsweise mit dem Herrn Jesus, ja, er wollte den kleinen Jesus ja schon ermorden lassen, ja. Da sehen wir schon, das sind Typen, wo der Geist des Antichristen in diesen Menschen herrscht. Und die gibt es durch die Geschichte hindurch bis heute. Ja, warum will denn der Menschen, die diesen Jesus als ihren Herrn und König anerkennen, warum will er die umbringen? Haben die ihm was getan? Haben die irgendein Verbrechen begangen? Daran erkennt man schon, das hat ganz andere Gründe, warum die gegen die Gemeinde vorgehen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil die irgendwas Falsches gemacht hätten, sondern das sind eigentlich Menschen, die gegen Gott kämpfen. Auch die können nach außen hin durchaus das Wort Gott im Mund führen. Ja, das hat auch dieser Herodes Agrippa gelegentlich getan, weil er bei den Juden, ich sage jetzt mal ganz einfach, sich einschleimen wollte. Ja. Er war nicht beliebt bei den Juden, weil eigentlich war er gar kein rechtmäßiger König des jüdischen Volkes. Er war selbst kein echter Jude. Er stammte aus, wenn man die Linie ziehen würde, aus dem Geschlechtsnachfolger, als den Nachkommen Esaus ab. Ja. Eine Großmutter hatte er, die Jüdin war. Aber ansonsten war er kein nicht aus dem jüdischen Volk. So wie sein Großvater eben auch nicht. Ja. Aber warum hassen der antichristliche Geist, ja, dieser teuflische Geist, warum hasst der eigentlich die Gemeinde? Diese Herrscher, die lehnen im Grunde ihres Herzens Gott ab. Aber Gott können sie nicht fassen. Deswegen versuchen sie, die zu fassen, die auf Gott hinweisen, die mit Gott leben, die Gott anerkennen in ihrem Herzen. Ja. Das ist der einfache Grund. Und weil sie merken, die können sie nicht so ganz leicht verführen auf ihre Schiene. Die können sie nicht so leicht für ihre Zwecke missbrauchen. Sie merken, auch wenn sie das geistlich nicht verstehen, aber sie merken, diese Christen, die haben eine höhere Autorität als sie selbst. Die haben irgendwen, dem sie mehr gehorchen als diesen Herrschern. Und im Zweifelsfall hören sie auf diesen Jesus und nicht auf den König, wenn der irgendwas gegen Gottes Gebote tun will. Und sie hassen es, wenn diese Gemeinde wächst. Sie hassen es, weil sie merken, das hat Einfluss auf viele andere Menschen in der Umgebung der Gemeinde. Deswegen ist wachsende Gemeinde für sie ein Horror und sie werden alles dagegen tun bis zum heutigen Tag, ihr Lieben. Deswegen lasst euch da nicht verwundern, das wird nie anders sein. Es gibt Herrscher, die Gott anerkennen und es waren Förderer der Gemeinde. Und solche gibt es auch heute noch. Aber du musst sie schon suchen und man kann sie leicht zählen, ja. In Uganda gibt es eine Regierung, die proklamiert hat, öffentlich, dass sie unter Jesus Christus stehen. Wundert es euch, dass dieses Land gesegnet ist? Selbstverständlich, ja. Das wird sich dann immer zeigen in der Folge. Ein Land, wo Politiker, Herrscher Gott ablehnen, werden wir erkennen, da werden wir den Segen suchen müssen. Ja. Das sind geistliche Wahrheiten, die immer gelten. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 3. Leiter der Gemeinde sind eine bevorzugte Zielscheibe, weil wenn du den Kopf in der Gemeinde abschneidest, dann ist die Hoffnung groß, dass die Gemeinde sich zerstreut. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Jakobus war einer der 12 Apostel, die Augenzeugen der ganzen Lebens- oder Dienstzeit Jesu waren und die von Jesus selber auserwählt worden sind, für ihn Zeuge zu sein. Sie waren die ersten Leiter der Gemeinde in Jerusalem, das haben wir ja schon gesehen. Und ja, die sind natürlich die Hauptzeugen. Die haben viele Menschen mit Jesus bekannt gemacht, die haben gepredigt in den Häusern und solange das ging, haben die sich ja auch im Tempelbereich die Gemeinde getroffen am Anfang. Ja. Irgendwann war das sicherlich zu Ende, aber am Anfang konnten sie dort große Versammlungen halten. Wir sehen einfach, Leiter sind von außen, aber auch geistlich von innen sicherlich sehr stark angegriffen. Und wenn ihr für eure Leiter betet, tut das sicherlich was Gutes in der Hinsicht. Und gehen wir zum nächsten Vers. Und als er sah, dieser Herodes, dass es den Juden gefiel, fuhr fort und nahm auch Petrus gefangen. Es gibt immer Menschen, die Unrecht beklatschen. Es gibt Menschen, die erkennen, das ist Unrecht und die innerlich, manche auch äußerlich dagegen aufstehen. Das ist übrigens nichts Ungebührliches. Gegen Unrecht darf auch ein Christ aufstehen. Wir haben ein gutes Vorbild, aber zu wenige. Bonhoeffer war so ein Mann. Ja. Aber es gab mehrere. Und auch in der Geschichte gab es immer wieder Männer und Frauen, die gegen Unrecht aufgestanden sind, weil sie Christen waren. Ja. Wenn jemand wie dieser König eigentlich Gott und seinen Messias ablehnt, dann werden wir automatisch geistlich blind. Wir werden richtig verblendet im Grunde, ja, geistliche Blindheit. Und wir in Folge verdrehen wir auch die Wahrheiten. Ganz einfache Wahrheiten werden plötzlich verdreht. Und der Prophet Jesaja hat es zu seiner Zeit schon erlebt, wie immer wieder Propheten das in Israel auch angemahnt haben. Aber das gibt es natürlich durch die Geschichte hindurch. Diese Wahrheit ist immer richtig. In Jesaja 5,20 sagt Gott letztlich durch den Propheten: Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen, die einfach die göttlichen und auch die natürlichen Gegebenheiten pervertieren. Vers 3b bis 7. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn, für den Petrus, zu Gott. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als Herodes den Petrus nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. Und letztlich wollte er ihn genauso wie den Jakobus umbringen lassen. Und dann haben wir gelesen, der Engel, der wird von Gott gesandt und er befreit diesen Apostel Petrus. Das ist in der Passazeit, während Petrus im Gefängnis sitzt, und direkt nach dem Passafest wollte der Herodes ihn vors Volk führen und ihnen sozusagen gut gefallen, indem er ihn umbringen lässt. Der Petrus, der wurde befreit. Warum wurde der Jakobus nicht befreit? Ich stelle mir sofort solche Fragen. Ja. Hat die Gemeinde für den Jakobus nicht gebetet? Das sind ehrliche Fragen, glaube ich. Wir haben nicht eine Antwort darauf. Aber was wir sehen können ist, Gott hat trotzdem seine Wege, und ich glaube nicht, dass der Apostel Jakobus weniger geglaubt hat als der Apostel Petrus, sondern das sind einfach Dinge, die wir nicht verstehen. Vielleicht verstehen wir sie irgendwann, ja, wenn wir beim Herrn sind. Vielleicht brauchen wir es dann auch nicht mehr, weil wir einfach den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen und wissen, alles, was er getan hat, war richtig und gut. Aber obwohl die Gemeinde gesehen hat, dass dieser Jakobus ermordet wurde durch den König Herodes, haben sie trotzdem wieder, oder vielleicht war es beim Jakobus zu schnell, vielleicht ist denn seine Ermordung so schnell passiert, dass die Gemeinde gar nicht die Chance hatte, sozusagen sich zu versammeln. Kann auch sein, ja. Ist nicht genauer beschrieben. Aber sie beten für den Apostel Petrus, obwohl sie das vorher mit dem Jakobus erleiden musste, die Gemeinde. Das hat sie nicht davon abgehalten, zu sagen, hey, wir beten für den Petrus. Was haben sie gebetet? Ist uns nicht genau überliefert. Aber ich glaube, für verfolgte Brüder und Schwestern grundsätzlich, das hat uns ja die Melanie von Open Doors vor einigen Monaten einfach sehr, sehr nahe gebracht, als wir uns in der katholischen Pfarrei miteinander getroffen haben. Fand ich sehr positiv übrigens, dieses Zusammentreffen mit den anderen Gemeinden. Ja, Gebet für die verfolgten Brüder und Schwestern ist wertvoll, und oft sind die ja weit weg von uns und wir sehen nicht, was das Gebet, was Gott darauf antwortet, aber ich bin überzeugt, dass das nicht vergeblich ist, sondern Gott antwortet darauf. Vers 8 bis 10. Gott tut das Unmögliche. Wir tun das Mögliche im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Ab Vers 8. Und der Engel sprach zu Petrus, der ist jetzt ins Gefängnis gekommen, der Engel, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Der Engel, der nimmt nicht den Petrus, der hätte ihn ja packen können, zack, zum Gefängnis raus. Ja. Er sagt, hey, ich mache jetzt das Unmögliche, aber das Einfache machst du. Du ziehst jetzt deine Schuhe an, du stehst jetzt auf und kommst mit mir mit, du packst deinen Mantel, ja, den wirst du noch brauchen. Das Einfache muss der Petrus trotzdem selber tun. Ich denke, das ist auch etwas, was wir daraus mit für uns mitnehmen. Gott tut das Unmögliche, das können wir nicht. Da können wir ihn drum bitten. Aber er sagt uns schon auch das, was wir zu tun haben. Er ging hinaus und folgte dem Engel und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Er meinte halt so praktisch, er hätte quasi wie einen Traum. Ja. Sie gingen aber durch die erste und die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Das sind die unmöglichen Dinge. Ja. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Ich glaube, was der Herr uns dadurch auch sagen will, ist, tu das Mögliche, das Gott dir zeigt. Und Gott öffnet die Gefängnistore, wenn das sein muss. Er öffnet auch Herzenstüren, was wir nicht können. Aber wir können den Menschen in verschiedenster Weise von Jesus weitergeben. Können sie auf Jesus hinweisen, können ihnen sagen, dass sie ihr Leben Jesus geben können, dass er zu ihnen kommt, gerne kommt, weil er sie liebt, dass er für sie gestorben ist, wie auch immer. Ja, das können wir tun und das hat uns der Herr auch als Auftrag gegeben. Aber er öffnet, selbst wenn ein Herzenstür eine Gefängnistür ist, ja, der Herr kann die öffnen. Und er tut es auch. Er kennt jeden einzelnen Menschen. Wenn du also möchtest, dass dein Freund gläubig wird, ja, dann tu du einfach das, was der Herr dir aufträgt. Mehr musst du nicht machen. Wir werden einen Alpha-Kurs beginnen am Mittwoch, den 10. April um 19 Uhr. Du kannst jetzt schon mit den Menschen oder mit der Person, die dir Gott einfach gezeigt hat, mit der du vielleicht schon länger unterwegs bist, überlegen, ob der Alpha-Kurs eine gute Möglichkeit wäre, ihn einzuladen und wenn die Person es möchte, ihn auch dabei zu begleiten. Was du tun kannst, ist zum Beispiel, und haben ja einige schon zum Ausdruck gebracht, wie ermutigend es ist, dich zu sehen im Gottesdienst. Es ist einfach nicht egal, ob du da bist oder nicht da bist. Es ist eine Ermutigung für andere in der Nachfolge, ob dass du da bist. Das sind die Dinge, die wir tun können. Es stärkt einfach den Glauben der Brüder und Schwestern und stärkt den Glauben auch von Gästen, wenn sie sehen, hey, der und der und der, das sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Oder du kannst im Hauskreis mit dabei sein Ich weiß, dass das nicht immer gleich alles möglich ist. Manuela und ich hatten ein paar Jahre lang keinen Hauskreis, einfach weil wir niemanden hatten, ja, mit dem wir uns treffen konnten. Gott sei Dank haben wir jetzt seit geraumer Zeit, wir treffen uns mit der Kirsten und dem Stefan. Wenn da jemand einen guten Hauskreis sucht, die anderen sind auch gut, aber könnt ihr gerne auch bei uns mal reinschnuppern. Kann man auch reinschnuppern, überhaupt in der Gemeinde kann man in alles reinschnuppern, um zu gucken, was kannst du tun, wo ist dein Auftrag, deinen Mantel mitzunehmen, deine Schuhe anzuziehen. Ja? Niemand von uns muss hier das Unmögliche tun, sondern wir machen das Mögliche und das Unmögliche, das lassen wir den Herrn tun. Da können wir ihn auch drum bitten. Aber so können wir uns im Alltag gegenseitig auch stärken. Vers 11 bis 12. Petrus ist nun befreit. Er geht zur Gemeinde. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, der steht jetzt da irgendwo um eine Straßenecke rum, wo der Engel ihn sozusagen quasi weit genug vom Gefängnis weggeführt hat. Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Entschuldigt bitte. Hier wird die Maria genannt und die wird dadurch bekannt gemacht, sie ist die Mutter des Johannes Markus. Dieser Markus, das überliefern uns die Kirchenväter, ist der, der das Markus-Evangelium dann geschrieben hat. Ja. Da ist er noch ein junger Mann, aber seine Mutter ist eine gläubige Frau. Der Johannes Markus ist auch schon gläubig und die stellt ihr Haus einem Teil der Gemeinde zur Verfügung. Da geht der Petrus jetzt geschwind hin, weil er weiß, dass dort sich immer wieder Gemeinde versammelt. Vermutlich war diese Maria eine Witwe, weil sie wird nicht über ihren Mann genannt, sondern über ihren Sohn. Ja. Sie ist Gastgeberin von einem Teil der Gemeinde. Der Engel führt den Petrus weg vom Gefängnis um die nächste Straßenecke, so kommt es mir vor, pst, ist er weg. Also hätten wir doch denken können, hey, der bringt ihn jetzt geschwind ganz zur Gemeinde hin, oder? Oder irgendwo in Sicherheit. Irgendwie scheint es mir, dass Gott doch uns sehr viel Verantwortung gegeben hat. Wenn das Unmögliche getan ist, dann selber wieder durch den Heiligen Geist uns führen zu lassen und unseren Kopf, den er uns gegeben hat, zu benutzen. Ja. Gottes Geist, der in Petrus wohnt, leitet ihn nicht gleich, er hätte ja auch gleich irgendwo in Sicherheit hin verschwinden können, was er dann nachher auch gemacht hat. Nee, er leitet ihn zunächst zur Gemeinde. Und ich glaube, dass das was ist, was der Herr uns auch dadurch zeigen will. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen und einüben und lernen, jeder in seinem eigenen Leben, dass wir in guten und in schweren Zeiten zur Gemeinde gehen. Dass wir die Beziehung zu Jesus und seinen Brüdern und Schwestern, ja, dass wir diese Beziehung suchen, auch wenn es uns gerade nicht so gut geht. Ich glaube sogar, dann ist es umso wichtiger. Wenn es uns nicht so gut geht innerlich, ja, dann sind wir sehr schnell geneigt, naja, dann gehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist gerade etwas, der Herr will uns ermuntern, ermutigen durch sein Wort in der Gemeinde und auch durch die Beziehung mit den Brüdern und Schwestern. Bei Petrus sehen wir, er ist in einer schwierigen Phase. Gut, jetzt ist er gerade befreit, aber der Druck der Verfolgung ist ja nicht plötzlich weg. Ja? Der weiß ganz genau, jetzt muss ich aber schnell die Kurve kratzen, sonst packt mich der Herodes wieder. Ja? Und trotzdem, er geht zunächst zur Gemeinde. Ab Vers 13, Rote, der ihr Name ist überliefert für alle Zeiten. Sie ist eine Magd, eine Dienerin, aber groß bei Gott und groß in der Gemeinde. Sehen wir schon, dass hier die Werte doch dem Herrn sei Dank anders gesetzt sind. Ab Vers 13. Als Petrus aber an das äußere Tor klopfte von dem Haus der Maria, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen die anderen, es ist sein Engel. Das äußere Tor, an das der Petrus klopft, das verrät uns was. Das verrät uns nämlich, dass dieses Haus ein großes Haus war. Das Bild können wir gerne mal zeigen. Ich habe ein Bild dabei, um euch einfach nur, das ist jetzt nicht dieses Haus von der Maria im Speziellen, aber das ist so ähnlich, können wir uns das vorstellen. Ja. Und zwar geht es, die Gemeinde hat sich versammelt in diesem Atriumbereich hier. Ja. Und oft war um das Atrium noch ein Peristyl, das heißt, diese Säulen, Gänge, die da waren, da konnte man natürlich auch sich noch hinsetzen. In so ein Haus gingen locker 100 bis 200 Brüder und Schwestern rein. Die haben sich ja nicht ausgebreitet, die konnten auch eng beieinander sitzen. Also da konnte schon ein guter, das war, jetzt sage ich mal, nicht der kleine Hauskreis, ja, sondern es war ein Teil der Gemeinde, der sich hier versammelt hat, größer als unsere Gemeinde ist. Einfach nur, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt. Und dieses Haus, das hatte eine äußere Pforte, weil man dann erst in den Innenhof kam. So verraten uns so kleine Details doch sehr viel. Ja. Rode war eine Magd. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem in dem Haushalt der Maria, wenn es geklopft hat, an die äußere Pforte zu gehen, erst mal zu horchen. Und dann, wenn die Person vertrauenswürdig ist, dann durfte sie die Person reinlassen. Das gehörte zu ihren Aufgaben. Ja. Könnte man natürlich sagen, gesellschaftlich wahrscheinlich keine sehr angesehene Person, aber in der Gemeinde ist sie eine angesehene Person. Und vor Gott ist sie eine große Person. Diese Rode kennt die Stimme des Petrus. Das verrät uns was. Die hat den Petrus oft predigen hören. Die war regelmäßig in der Gemeinde. Die kannte die Stimme des Petrus. Ja. Und deswegen ist sie so begeistert wieder weggesprungen, ja, und sagt den anderen, da steht der Petrus vor der Tür, ja. Die anderen, die ja ganz bestimmt ehrlichen Herzens gebetet haben, dass Gott den Petrus hilft, befreit, das Unmögliche tut, konnten es trotzdem nicht glauben, ja, dass es tatsächlich geschehen ist. Aber diese Rode, das war keine einfache gestrickte Frau. Die ganze versammelte Mannschaft, einschließlich vielleicht der Brüder, die das, oder Schwestern, die das geleitet haben, die haben gesagt, nee, das kann doch gar nicht sein. Ja. Wenn da 100, 200 Leute auf dich einreden und sagen, du bist von Sinnen, kann man schon schnell seine Meinung wechseln. Nee, die sagt, ich habe den gehört. Da steht der Petrus vor der Tür, nicht sein Engel. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Was ich weiß, das weiß ich, und was ich gehört habe, habe ich gehört. Die hat einen festen Charakter, diese Frau, an der richtigen Stelle. Ja. Sie lässt sich von den anderen Gläubigen nicht umstimmen. Und dass sie vor Freude das Tor nicht auftut, verrät uns auch etwas. Nicht nur, dass sie unter den Gläubigen war, die hat da von Herzen mitgebetet. Die war begeistert, dass der Petrus tatsächlich jetzt da stand. Ja. Und das zeigt uns, die war innerlich voll beteiligt an dem Gebet. Ja. Wenn die jetzt nur Hausangestellte gewesen wäre, gar nicht zur Gemeinde gehört hätte innerlich, dann wäre die vielleicht reinmarschiert und hätte gesagt, da steht euer Petrus vor der Tür. Ja. Aber nee, die ist begeistert, weil sie von ganzem Herzen beteiligt ist an dem Gebet der Gemeinde. 5 Minuten noch. Wow, hey, danke Johannes. Muss ich den Gang schneller machen. Hm? Und ihr Name wird für alle Zeit in der Heiligen Schrift überliefert. Es sind viele Menschen in der Heiligen Schrift genannt, aber der Name nicht. Ein Beispiel ist der Hauptmann, der römische Hauptmann, der den Herrn Jesus kreuzigen lassen oder ja, selber mit durchgeführt hat mit anderen Soldaten. Dem sein Name ist nicht bekannt. Und es gibt auch andere, die nicht genannt sind, aber Rode ist genannt. Vers 16 bis 17. Petrus bezeugt seine Befreiung, muss aber Jerusalem zunächst verlassen, um sein Leben zu retten. Petrus aber klopfte weiter an das Tor. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkünde dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Sie haben die Erhörung ihres Gebets. Geht es uns nicht manchmal auch so, wir beten um was Unmögliches und denken, wie soll das geschehen? Ja? Und selbst wenn wir dann vielleicht hören irgendeinen Bericht und denken, hey, ist das tatsächlich passiert? Ja. Und trotzdem waren sie ehrlichen Glaubens und echten Glaubens. Ja. Also ich möchte euch da auf der einen Seite, will uns das Wort da ermutigen, zu beten für das Unmögliche. Aber weißt, ob du das genau dir richtig vorstellst, das ist nicht das Entscheidende. Ja. Sondern wir bringen unser Bitten mit Dank vor Gott. Und Gott weiß schon, wie er es tut und was er tun muss. Ob wir uns das genauso vorstellen, das ist für ihn nicht nötig, damit er handeln kann. Ja. Petrus aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte. Der Petrus, der wird vom Geist Gottes zur Gemeinde geführt, zu einem Teil der Gemeinde, und geht nicht gleich irgendwo hin, um sich zu verstecken. Er will, dass die Gemeinde weiß, was geschehen ist und wie Gott gehandelt hat. Er berichtet ihnen das ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorbild für uns. Wenn Gott in einem Leben was tut, es ist so ermutigend, dass, wenn du das hier im Gottesdienst erzählst für die anderen. Das ist so wertvoll zu hören, hey, der Herr hat in meinem Leben das oder das getan. Und genau das macht der Petrus hier. Und wenn du auch jemand anderem zum Beispiel davon erzählen kannst, wie du zum Glauben gekommen bist, das kann in anderen Menschen Glauben wecken an den Herrn Jesus. Das ist so was Wertvolles, was du weitergeben kannst. Petrus will auch noch, dass dies die ganze Gemeinde weiß, was der Herr getan hat und dass er befreit worden ist. Verkünde dies dem Jakobus und den Brüdern. Ich hatte ja euch das letzte Mal schon gezeigt, da ist ein Ältestenkreis entstanden in der Gemeinde. Die 12 Apostel wollten das, die haben das gefördert, dass ein Ältestenkreis entsteht und die Gemeindeleitung übernimmt, damit sie dann zu ihrem eigentlichen Dienst in alle Welt rauszugehen, freigesetzt werden. Und dieser Jakobus ist ein Schwergewicht in diesem Ältestenkreis. Deswegen nennt der Petrus ihn auch. Aber der hatte kein anderes Amt. Das ist, denke ich, wichtig, dass ihr das versteht. Bei den Kirchenvätern wird er später der Bischof von Jerusalem genannt. Das ist aber das interpretieren die rückwärts rein, weil die damals angefangen haben, lauter Einzelbischöfe in den Gemeinden. Die Ältesten waren dann nur noch die Helfer vom Bischof. Ja. Aber in der Gemeinde und im Neuen Testament wird es anders berichtet. Ja. Da gab es keinen Einzelbischof. Das gab es einfach nicht. Es gab Ältestenkreise in jeder Gemeinde. Ja. Und wie gesagt, innerhalb dieser Ältestenkreise gibt es ganz bestimmt unterschiedliche Gewichtungen. Ja. Aber keiner hat ein anderes Amt. Warum der Jakobus so ein Schwergewicht in Jerusalem war, hat sicherlich mehrere Gründe. Ich denke, der war starke Leitungspersönlichkeit, starke von seinem Typ her sicher auch. Aber wir müssen da auch mit bedenken, der war der Bruder des Herrn. Und zwar der nächstfolgende in der Familie von Maria und Josef. Und diesen Jakobus, das sagt uns Paulus in 1. Korinther 15, ist Jesus als Auferstandener erschienen. Das hat ihn natürlich in einer ganz besonderen Weise auch zu einem Augenzeugen der Auferstehung Jesu gemacht. Und das alles zusammen zeigt, dass er da ein Schwergewicht im Ältestenkreis war. Ja. Und dann heißt es im Vers 17, dann ging Petrus hinaus und zog an einen anderen Ort. Lukas verrät uns diesen Ort nicht. Es war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ja, vielleicht noch ganz sinnvoll, das nicht zu verraten, obwohl, als Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, Petrus schon zwischenzeitlich auch dann wieder in Jerusalem war. Das werden wir später sehen. Aber er muss zunächst Jerusalem verlassen, um sich vor der Verfolgung zu retten. Der Herodes Agrippa, Vers 18, wird von Gott direkt gerichtet. Wir haben das gelesen und ich möchte euch einen Text lesen aus dem Geschichtsschreiber, einem jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus Flavius. Werdet ihr merken, wie gut die Apostelgeschichte uns das berichtet. Der Text ist jetzt von Josephus Flavius. 3 Jahre waren ihm, dem Herodes Agrippa, jetzt im Besitz von ganz Judäa verflossen. Also der ist König geworden über Judäa und Samaria. Als er sich nach Caesarea begab, haben wir gelesen in der Apostelgeschichte, das früher Stratonsturm geheißen hatte. Hier gab er zur Ehre des Kaisers Schauspiele, weil er wusste, dass für dessen Heil gerade ein religiöses Fest begangen wurde. Zu diesem versammelte sich eine große Schar von Großen und Mächtigen aus der ganzen Provinz Judäa und Samaria. Am zweiten Tage begab er sich mit Anbruch des Morgens in einem Kleide, das mit wunderbarer Kunst ganz aus Silber gewirkt war, zum Theater. Hier erschien das Silber, das von den ersten Strahlen der Sonne getroffen wurde, in wundervollem Glanze, sodass das Auge sich geblendet und erschauert zurückwenden musste. Zugleich riefen seine Schmeichler von allen Seiten ihm zu, nannten ihn Gott und sagten, sei uns gnädig, wenn wir auch bisher dich als Menschen geachtet haben, so wollen wir doch von nun an etwas Höheres als ein sterbliches Wesen in dir verehren. Doch interessant, oder? Genau wie die Apostelgeschichte es berichtet. Der König machte ihnen darauf keinen Vorwurf und wies ihre gotteslästerlichen Schmeicheleien nicht zurück. Also ihr seht schon, es ist ein Jude, ne? Übrigens aus dem Priestergeschlecht, der Josephus Flavius, hat übrigens zu der Zeit ungefähr gelebt, ein bisschen später dann geschrieben. Als er aber bald nachher den Blick nach oben wandte, das berichtet jetzt die Apostelgeschichte nicht, weil es hier andere Begründungen uns gibt, sah er über seinem Haupte den ihm wohlbekannten Uhu auf einem Stricke sitzen. Er wusste, dass dieser, der ihm früher sein Glück prophezeit hat, ihm jetzt ein schlimmes Unglück anzeigte. Und darum empfand er bittere Reue. Also nicht jede Reue ist göttliche Reue. Ja. Er hat gemerkt, da droht ihm anscheinend Ungemach. Ja. Nicht lange jedoch, so wurden seine Eingeweide von furchtbaren Schmerzen zerrissen, die gleich mit unerhörter Heftigkeit begannen. Also begannen sofort. Ja. Er ließ sich daher schnell in seine Wohnung bringen und bald war allenthalben bekannt, dass er in den letzten Zügen liege. Nachdem er noch 5 Tage die Qual in seinen Eingeweiden ertragen, verschied er endlich im 54. Jahre seines Lebens und im 7. seiner Regierung. Der hat sich als Gott verehren lassen und dann hat Gott gesagt, jetzt ist genug. Wenn Menschen sich an die Stelle Gottes setzen und dann noch den Namen als jüdischer König, ja, also die werden zuerst gerichtet. Und wenn Menschen sich Christen nennen, aber antichristlich handeln, ich könnte euch Politiker nennen, ich tue das jetzt nicht hier, wo ich in meiner Lebenszeit schon bis heute gesehen habe, dass Gott sie gerichtet hat. Ja. Weil sie Christ in ihrem Namen geführt haben, ja, und genau das Gegenteil getan haben. Gott übt auch hier in dieser Zeit schon Gericht. Man spricht da von zeitlichem Gericht. Ja. Es wird ein Endgericht geben, in dem alles gerecht gerichtet wird von Jesus Christus. Jeder von uns wird vor seinem Thron irgendwann stehen. Und wir werden deswegen nicht verurteilt werden, weil er uns durch sein Blut gerecht gemacht hat. Aber jeder von uns wird vor seinem Thron stehen eines Tages. Das sagt uns die Heilige Schrift ganz klar. Aber wir brauchen keine Angst davor haben, weil wir Jesus Christus, dem der Richter ist, der ist auch unser Rechtsanwalt. Und der hat für uns die Strafe getragen. Deswegen werden wir nicht verdammt werden. Aber es wird leider viele Menschen geben, die verdammt werden. Gott übt sein Gericht eben aber jetzt auch schon aus. Ich glaube, das tut er auch, um zu zeigen, dass er Gott ist und niemand ihm die Ehre nehmen kann. Ja. Und ich glaube, er tut es auch aus Gnaden, um alle anderen Menschen zu warnen. Manche dieser Gerichte sind so sichtbar, dass auch die, die nicht glauben, es erkennen können, dass Gott Gericht gehalten hat. Und es ist eine Warnung zur Umkehr. Und ich möchte euch nur einen Vers vorlesen, wo Gott es schon sehr klar vorhergesagt hat. Zum Beispiel sagte er zu Abraham, jetzt muss ich nur kurz den 1. Mose, Kapitel 12, in Vers 1 bis 3. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wer Abraham und seine Nachkommen segnet, sich so ihnen gegenüber verhält, wird gesegnet. Wer sie aber flucht, dem wird Gott fluchen. Und das kannst du in der Geschichte durchgehen. Du kannst bei den Babyloniern anfangen, ja, die die Juden verschleppt haben. Du kannst weitergehen durch die Geschichte hindurch. Du wirst immer wieder sehen, irgendwann hat Gott gesagt, jetzt ist gut und hat diese Herrscher und auch ganze Völker gerichtet. Ja, und wir haben es in unserem eigenen Land gesehen, ja, wie unser Land nachher ausgeschaut hat. Ja. Gott lässt sich nicht spotten. Er wird es immer, immer wieder so machen. So, jetzt der letzte kurze Punkt. Viel Zeugnis. Wenn wir viel Zeugnis geben vom Herrn, gibt es viele neue Gläubige. Und das Wort Gottes wuchs, so heißt es in Vers 24, ganz einfach und breitete sich aus. Und plötzlich tauchen Barnabas und Saulus auf. Die waren im Kapitel vorher nach Jerusalem gegangen, um dorthin eine Spende zu bringen. Erinnert ihr euch? Und jetzt plötzlich greift Lukas auf die zwei zurück und sagt, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten und die Namen noch den Johannes, der den Beinamen Markus hat, mit sich. Das Wort Gottes breitete sich aus, einfach weil die Menschen Zeugnis gegeben haben von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Weil viele Gläubige von dem erzählen, was Jesus in ihrem Leben bewirkt hat und die anderen dazu einladen, selber Jesus kennenzulernen. Du kannst, was ich total schön finde, du kannst mit anderen zusammen in deinen eigenen vier Wänden mal Bibel lesen. Vielleicht hast du jemanden, der sagt, hey, ich habe da 1000 Fragen, ja, dann sag doch einfach, komm, wenn du willst, lesen wir einfach mal im Johannesevangelium oder im Matthäusevangelium. Ich habe das mit Manuela zusammen mit einer syrischen Familie gemacht vor einigen Jahren. Wir haben in Matthäus 1,1 angefangen und haben ihnen gezeigt, dass Jesus ein Mensch ist, Gott ist, so wie es einfach dort steht, einen Stammbaum hat. Das war für die völlig neu. Ja. Und so kannst du das genauso mit anderen Menschen machen, ihnen helfen, indem er gemeinsam die Bibel liest. Du kannst jemanden zu Alpha-Kurs einladen. Du kannst jemanden in den Gottesdienst einladen. Es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich auch bei uns in unserer Gemeinde. Du kannst zum Royal Ranger Gottesdienst einladen, der im Juni sein wird. Oder zum internationalen Gottesdienst im September. Oder zum Heiligabend Gottesdienst. Oder zum Auferstehungsgottesdienst an Ostern. Karfreitagsgottesdienst, den wir haben werden. Zu Frühstück und mehr. Also wenn ich beruflich öfter könnte, ich finde es ganz toll, wie die Uschi und die Anna und wer auch immer dazu hilft, da, wie die das machen. Sehr, sehr schöne Zeit. Gemeinsam in den Hauskreis gehen zum Beispiel. Kannst du auch jemanden einladen, wenn du denkst, das passt für ihn ganz gut. Du kannst jemanden zur Jugend einladen, zum Jugendgottesdienst oder zu den Troy Rangern, ja, haben wir heute gehört, die Kleinen, aber auch Größere aus deinem Bekanntenkreis. Du kannst jemanden zum Chapter einladen. Chapter auch so eine super Möglichkeit, einfach zu hören. Da berichten immer Menschen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir Zeugnis ablegen können. Und ja, da möchte ich euch durch dieses Wort dazu ermutigen. Amen.